Center Talks, Episode 2.5, die Week 5 Preview Show. Und heute, Gott sei Dank, live und in Farbe und mit Sprachnachrichten dabei quasi, der Coach Lux.
Hallo, Johannes.
Sehr schön, genau. Woche 3 haben wir ja schon mal kurz gemacht, ohne uns zu sprechen, weil du einen Notfall hattest, einen Hundenotfall, auf den wir jetzt nicht weiter eingehen. Und deswegen haben wir gesagt,
alles dran.
Genau. Das ist das Wichtigste und der Hund konnte eigentlich auch nichts dafür, das ist das Wichtigste.
Musste auch nicht geschläfert werden.
Genau. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir einfach diese Woche nochmal miteinander. Vielleicht auch ein bisschen besser, weil es den Bills inzwischen ein bisschen besser geht als in Woche. Naja, 3 war ja eigentlich schon wieder okay, ne? Aber da reden wir gleich in Ruhe drüber. Woche 1 war ein kurzer Schock, glaube ich.
Können wir gleich drüber reden.
Genau, machen wir gleich in Ruhe. Und du darfst heute auch das Challenge-Game aussuchen, denn ich habe letzte Woche schon wieder gewonnen, muss ich ja sagen. Ich führe inzwischen 3-1, denn die LA Chargers haben die Las Vegas Raiders besiegt in einem Spiel, das irgendwie Wetterverspätung hatte bei einem Team, das in einem Dome spielt. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Aber ich habe auch nur die Wiederholung gesehen. Deswegen manchmal passieren ja Sachen, die wir selber nicht in unsere Kontrolle haben. Ja, deswegen für eine weitere Woche bin ich I am the smartest man alive! Und damit würde ich sagen, bevor wir mit den Spielen anfangen, machen wir kurz die 2-3 Meldungen, die es im Prinzip gibt, die von Relevanz sind. Wir lassen mal die ganze Urban Meyer Story raus, weil das ist ein bisschen seltsam, das Ganze. Und erzählen euch, dass die New England Patriots erst ihren Cornerback Stephon Gilmore entlassen haben. So war die erste Meldung. Jetzt vor einer Stunde kam aber die Meldung rein, dass die Patriots doch noch was für ihn bekommen. Und zwar einen 6-Runden-Pick von den Carolina Panthers, wo Gilmore ab jetzt spielen wird. Die Panthers rüsten also weiter auf.
2020 wohlgemerkt, ne? Nicht nächstes Jahr.
Ja, ja, 2023, genau. Das ist richtig. Dann haben die Dallas Cowboys ihren Linebacker Jalen Smith entlassen, was auch ein bisschen seltsam ist, muss ich persönlich sagen, weil sie den ja erst verlängert haben. Die schulden ihm, glaube ich, auch irgendwie noch, hier steht 7,2 Millionen Dollar für dieses Jahr.
Das ist eigentlich so ein alter Buffalo Bills Move. Der ist gut, lass uns ihn entlassen.
Ja, ja, es ist wirklich ein bisschen seltsam. Der ist ja auch noch nicht so alt.
Da muss was gewesen sein.
Ja, irgendwas muss sein, weil, also der ist ja jetzt auch nicht alt, ne? Der ist noch, ich glaube, der ist Mitte 20 irgendwas in der Ecke. Wie gesagt, sie haben ihn gerade erst verlängert, auch relativ teuer. Also da muss irgendwas vorgefallen sein. Da gibt es noch kein Team, das ihn aufgepickt hat. Des Weiteren, noch der Vollständigkeit halber, aber da reden wir gleich, auch wenn wir zu dem Spiel kommen, kurz drüber. Die Kansas City Chiefs haben Wide Receiver Josh Gordon in ihren 53-Mann Roster hochgeholt aus dem Practice Squad.
Was zu erwarten war.
Ja, was zu erwarten war, genau, absolut. Und die Chicago Bears haben sich dazu durchgerungen und haben bekannt gegeben, dass Justin Fields von jetzt an der Starter ist. Es ist also nichts mehr mit Andy Daltons Team, sondern Justin Fields ist der Starter für die nächsten Wochen, zumindest in Chicago. Das so an so ziemlich das Wichtigste an größeren Namen. Und damit würde ich sagen, stürzen wir uns direkt in die Spiele. Es ist Woche 5, das heißt, so langsam kann man so ein bisschen einordnen, wo ist welches Team zu Hause, wie gut oder nicht gut ist dieses Team, wenn nicht irgendwelche Verletzungen passieren. Deswegen habe ich diese Woche die Spiele wieder so ein bisschen eingeteilt, nachdem es ja die letzten Wochen noch nicht so war. Und wir fangen an mit dem für mich Must-See-Game diese Woche, die Cleveland Browns 3-1 bei den LA Chargers, ebenfalls 3-1. Der Grund, warum das und zum Beispiel nicht gleich Bills Chiefs einfach das Must-See-Game ist, ist einfach, weil ich von den Chiefs aktuell nicht so viel halte. Aber da kommen wir gleich in Ruhe zu. Die Cleveland Browns mit einem sehr holprigen Sieg letzte Woche, 14-7 gegen die Minnesota Vikings, das hätte ich deutlicher erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Die Chargers, wie gesagt, mit einem Sieg über die Raiders, ziemlich souverän auch. Ich habe es mir auch extra nochmal angeguckt. Die Chargers sehen wirklich, wirklich gut aus. Also ich würde sagen, alle drei Spiele, die die dieses Jahr gewonnen haben, hätten die letztes Jahr noch irgendeinen Weg gefunden, das zu verlieren.
Ja.
Ne, das kann man so sagen. Lombardi da in der mit der Offense macht einen wirklich guten Job. Und
muss man ja. Das ja.
Bitte?
Mit dem Namen muss man ja einen guten Job machen.
Ja, gut. Na gut, das ist immer ja noch keine Garantie, wie wir wissen. Aber wie gesagt, macht einen wirklich guten Job. Und die Cleveland Browns, für mich eins der kompletteren Teams in der ganzen NFL. Mit einer wirklich, wirklich sehr guten O-Line und einer sehr starken Defense. Ich musste ein bisschen grinsen, hast du vielleicht auch gesehen, Coach. Miles Garrett hat ja irgendwie heute gepostet, er hätte jetzt letzten Sonntag das erste Mal ohne Longsleeve quasi gespielt und man konnte seine Oberarme sehen. Und lustigerweise musste er dann ausgerechnet zu einem zufälligen Dopingtest antreten.
Ja. In der Werbung ist er immer langarmlich unterwegs.
Ja, genau.
Wenn er in seinem im Stadion wohnt.
Ja, genau. Ja, aber schon ein krasser Typ. Also muss man schon sagen. Dazu haben sie ja noch Clowney bekommen, der auch eine ordentliche Season mal spielt, bis er sich wahrscheinlich irgendwann mal wieder verletzt. Und die Chargers Defense gegen die Raiders wirklich ultra, also wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Die Cleveland Browns, das einzige Spiel, das die Browns dieses Jahr verloren haben, war gegen die Kansas City Chiefs und das auch nur, weil der Panther den Ball hat fallen lassen und dann meinte, fürs First Down rennen zu müssen, anstatt den Ball doch noch irgendwie so ein bisschen wegzukicken.
Ich fand sie aber nicht überzeugend letzte Woche, wenn ich ehrlich bin.
Nee, also, überhaupt nicht.
War hängen und würgen.
Ja, also wie gesagt, 14-7 gegen die Vikings, das hätte ich auch deutlicher erwartet.
Ja.
Die Chargers bisher mit einer Niederlage gegen die Dallas Cowboys in Woche 2. Auch einem Spiel, in dem die Cowboys eigentlich überhaupt kein Business hatten, das zu gewinnen. Das haben die Chargers quasi selber verloren. Ja. und ich erwarte ein wirklich spannendes Spiel hier. Ich würde mal behaupten, es könnte mit einem Field Goal entschieden werden. Wenn mich nicht alles... Es kann natürlich auch wie üblich ganz anders ausgehen. Also bitte keine Wettscheine ausfüllen. Es sei denn, ich habe recht, dann bitte Wettscheine ausfüllen und gewinnen zu mir.
Ach so.
Das Schöne ist, es ist ein Sonntagsspiel und es ist also nicht überraschend ein Sonntagsspiel, aber es ist ein 10.05 Uhr Spiel deutscher Zeit. Also ich kann zumindest die erste Halbzeit noch gucken. Das ist schon mal gut. Das freut mich. Und ich habe in diesem Spiel die Cleveland Browns tatsächlich einfach aufgrund eines Gefühls. Mehr kann ich, das sind beides gute Teams. Irgendwie traue ich den Chargers noch nicht so ganz, auch wenn sie jetzt dreimal bewiesen haben, dass sie es definitiv besser machen als letztes Jahr.
Ich weiß jetzt schon, welches unser Challenge-Game wird.
Okay, demnach vermute ich, du hast die Chargers.
So sieht's mal aus.
Okay, right off the bat. Und das ist das Challenge-Game. Okay, warum gewinnen die Chargers?
Ja, also ich meine, Herbert überzeugt schon sehr.
Ja.
Das ist echt eine... Es ist schon, die sind auf einem sehr guten Weg, werden ja jetzt mittlerweile auch so AFC-Geheimfavorit Super Bowl mit genannt sozusagen mit ein paar anderen Teams. Es ist halt vor allem die Leistung gegen Minnesota, die Cleveland da abgeliefert hat, die also wirklich nicht überzeugend war. Nicht irgendwie ein schlechtes Licht auf Minnesota werfen, aber mit dem Anspruch, den Cleveland eigentlich an sich hat, ist war das zu wenig.
Ja.
Und so spielen, also sie müssen sich deutlich steigern, um die Chargers schlagen zu können, mit der Leistung aus dem Minnesota-Game und auch mit einer besseren Leistung als im Minnesota-Game werden sie nicht gewinnen. Sie müssen deutlich besser spielen.
Ja, absolut. Also das Ding letzte Woche war wirklich nicht gut. Auf der anderen Seite denke ich mir, oder ist meine Hoffnung, dass man halt einfach auch mal ein schlechtes Spiel hat, dass man irgendwie mal gewinnen muss. Mhm. Und ich hoffe, es war dieses Spiel. Aber es kann auch sehr gut sein, dass die Chargers dieses Spiel gewinnen und dieses Challenge Game würde ich in diesem Fall mit Freuden verlieren, weil ich es den Chargers absolut gönne. Aber wir werden sehen. Also, Browns für mich.
Grüße gehen raus an Harry.
Ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Beste Grüße an Harry.
Also das, was der für ein Auto fährt, ein Ford Kuga in Chargers blau mit Stickern drauf, also ne, beklebt.
Ja.
Jetzt nicht, sage ich mal, selber irgendwo einen Aufkleber gekauft, sondern
nein, richtig,
das hat machen lassen.
Ja.
Das ist schon ein großes Kino.
Absolut, absolut. Und also ich durfte ja schon mehrfach im Chargers-Mobil mitfahren, sehr angenehm.
Mir hat er sogar mal geliehen, da hat er das relativ.
Oh.
Da hat er mir den geliehen.
Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass er das aus den Händen gibt.
Ja, da war ich auch sehr überrascht und als Bills-Fan, das weiß, glaube ich, fast jeder, der hier zuhört, der mich kennt, habe ich da trotzdem. Die Chargers ist ein Team, was mir grundsätzlich sympathisch ist, solange sie nicht gegen Buffalo spielen.
Das verstehe ich. Gut. Kommen wir zum nächsten Spiel oder beziehungsweise zu den nächsten Spielen. Games of the Week und fangen da mit den eben genannten Buffalo Bills an. 3-1 stehend, zu Gast in Arrowhead bei den Kansas City Chiefs, die nur 2-2 stehen, in Anführungszeichen nur. Einfach weil man, glaube ich, mehr erwartet hätte generell. Letzte Woche ein Spiel gegen die Philadelphia Eagles, das man auch nicht sonderlich souverän gewonnen hat, wie ich fand, und letztendlich genau das auch gezeigt hat, was man gegen die Chiefs einfach machen muss, nämlich aktuell den Ball laufen. Einfach den Ball laufen, die Defense sieht nicht gut aus. Wäre für mich ein denkbarer Landing-Spot für den Herrn Smith, falls der sich nicht auf irgendeine Weise völlig aus dem NFL-Geschäft geschossen hat. Das werden wir vielleicht noch erfahren.
Cap-Space haben die Chiefs aktuell nicht.
Das stimmt, das stimmt. Und ja, also wie gesagt, ich fand halt, also dieser Josh Gordon-Move, über den wir ja schon kurz gesprochen haben, ist zwar sicherlich interessant und der passt wahrscheinlich absolut in diese Offense. Die Frage ist halt, ob man bei den Chiefs nicht mal so langsam darüber nachdenken sollte, die Defense in irgendeiner Form mal zu verstärken. Denn da sind halt wirklich absolut Probleme. Wie gesagt, Run-Defense, ich glaube sogar eine der schlechtesten in der NFL tatsächlich aktuell. Und ja, manchmal geht das dann halt schief. Manchmal kannst du deinen Opponent, also deinen Gegner halt einfach nicht outscoren. Das reicht dann halt mal für die Philadelphia Eagles. Aber sonst...
Das war ein gutes Wortspiel. Manchmal geht es schief.
Gut. Das zu den Kansas City Chiefs. Und ich überlasse dir jetzt das Feld für die Buffalo Bills und falls mir noch irgendwas einfällt, versuche ich es zu ergänzen, aber ich schätze, das meiste wirst du eh wissen.
Ja, also es gibt ja auch wieder immer wieder Statistiken, die man dann so liest, ne, gerade jetzt in den Fangruppen, wo man so denkt, huch, wusste ich nicht, war mir nicht bewusst. Beispielsweise aktueller Scoring-Leader der NFL ist der Bills-Kicker, Tyler Bass mit 44 Punkten. 44 ist übrigens auch die Zahl der Punkte, die die Bills überhaupt zugelassen haben bisher, diese Saison. Gegen die Steelers wohl die meisten, also gegen Washington waren es ja 21 und gegen Houston und Miami zugegeben, beiden mit Problemen auf der Quarterback-Position vor allem. Mein Mills ist ja ein Rookie aus der dritten Runde und Tua hat 3 Plays gehabt.
Yep.
Zweimal gesackt worden, beim zweiten Mal hat es ihm die Rippen zerbatzt. Dann kam halt Jacoby Brissett, gegen den die Bills eine gute Bilanz haben. Das letzte Mal, dass Jacoby Brissett zu 0 verlor, war 2017 mit den New England Patriots gegen die Buffalo Bills.
Jo. 0. Lieblingsgegner sozusagen.
Ja, Jacoby Brissett, nicht die Patriots.
Ja, das stimmt.
Obwohl sich, also das. Ich erwarte von den Bills in der jetzigen Form 2 Siege gegen New England. Punkt. Wir haben,
das andere wäre, glaube ich...
Ich kann mir auch nicht vorstellen, jetzt, das soll jetzt auch nicht arrogant klingen, aber es ist einfach so, dass, also aus meiner Sicht und auch aus Fachkreisen, die Bills sind, gehören zu den Top 5 der Liga mindestens, wenn nicht Top 3.
Mhm.
Wenn sie die AFC East nicht gewinnen, ich meine, die Bills sind 3-1, die anderen sind alle 1-3, dann weiß ich es nicht. Also das, ich glaube nicht, dass irgendwer außer Buffalo die AFC East gewinnt. Die, ja, 2x0 gab es irgendwie nach 4 Spieltagen 2-mal bisher irgendwie um die 2000 rum von Baltimore und irgendwann in den 80ern nach 4 Spieltagen. Ne? Der Rekord steht übrigens bei 5-mal in einer Saison aus 1976, aber das werden sie nicht schaffen.
Oh, ja, das ist schwer.
Das muss man ja auch nicht schaffen. Also 1-0 in der Saison ist ja schon viel, weil in der NFL echt zu Nulls irgendwann kommen ja auch die ganzen Backups rein.
Ja, ja.
Aber selbst Tyler Matakiewicz, der eigentlich nur Special-Teamer ist, nur in Anführungsstrichen für die Bills, hat die vierte Interception gefangen. Josh Allen ist fast das Gesicht entglitten vor Amüsement und Freude.
Ja, ich meine, Mitchell Trubisky hat einen Touchdown gelaufen für euch letzte Woche.
Ja, ich meine, ne, die Bills haben also als einziges NFL-Team 2 First-Round-Quarterbacks auf dem Roster. Und Mitch Trubisky, sollte Josh mal wirklich was passieren, was ich natürlich nicht hoffe, kann man, glaube ich, schlechtere Backups haben als Mitch Trubisky, weil vor allem, man sieht es halt, der Druck ist ihm genommen. Ne? Und
ja, absolut.
Aber auch so ein bisschen, also das kann man natürlich nur aus der Preseason sehen und er hat jetzt zweimal während der Regular Season auf dem Platz gestanden, natürlich in Garbage Time, wo das Spiel längst weg war. Ne? Hat sehr locker und gelöst und vor allem, ne, also Stevon Diggs ist der Receiver, er hat zwar noch erst einen Touchdown, aber ist jetzt schon nach Catches wieder ganz oben mit dabei. Und nach 20 Spielen hat noch niemand mit einem neuen Team so viele Catches gehabt wie Stevon Diggs jetzt.
Ja.
Ne?
Und ich glaube, das Gute bei solchen Spielern ist ja auch, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, selbst wenn du halt nicht so viele Touchdowns machst, du musst halt als Defense gegen diesen Spieler planen.
Ja.
Na, also du kannst nicht einfach sagen, ja, lass mal halt du kannst ihn natürlich in Single Coverage stellen, aber dann stirbst du halt.
Ja.
Und so macht er halt letztendlich auch seine Mitspieler besser, indem er halt einfach da ist.
Ja, vor allem, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt in der Bills Offense. Wir haben in der Offseason, auch wenn er schon 34 ist, Emmanuel Sanders dazu geholt, als zweiten Receiver draußen. Und der Typ hat ja schon einiges an Touchdowns gefangen und Mörder-Catches. Also wenn man Diggs wirklich abmeldet, weil man ihn halt entsprechend covert mit der entsprechenden Anzahl von Leuten, dann ist Sanders nicht zu covern. Ne?
Ja.
Dazu ist, das ist das, was mich am ersten Saisonspiel, nicht nur mich, sondern ich sag mal, die Bills-Community sehr gestört hat. In der Bills-Mafia Germany sind wir mittlerweile 428 Leute.
Oh, wow.
Es gibt maximal 10 andere Bills-Fans in Deutschland. Weil überhaupt. 428 ist schon eine Hausnummer, finde ich, also ne, für eine deutsche Bills-Community.
Absolut.
Deutschsprachig, wir haben auch welche aus Österreich und welche aus anderen, aber ich denke mal, von den 428 sind roundabout 400 aus Deutschland. Teilweise wirklich alte Hasen wie ich, seit Anfang der 90er und auch Leute, die ganz frisch dabei sind. Irgendwann kriegen wir noch Bandwagon-Fans dazu.
Ja, natürlich. Ja, es wird passieren. Ihr werdet euch nicht wehren können.
Oh. Aber was uns beim ersten Spiel sehr gestört hat, war halt, dass wir Devin Singletary hatte einen Laufdurchschnitt von 7 Yards und ist 11-mal gelaufen. Ne?
Oh.
Wir hatten 7 designte oder gecallte Quarterback-Runs, die nicht so erfolgreich waren. Also das Laufspiel war vor allem im ersten Spiel eine Katastrophe.
Ja.
Nicht von der Ausführung des Laufspiels, sondern vom Playcalling her, ne? Von unserem Offensive Coordinator Brian DeBoer. Aber das hat sich seitdem gewandelt. Ich meine, ne, auch der hat wahrscheinlich schon mal Football vorher gecallt. Letzte Saison war das eigentlich immer so. Aber wir haben jetzt im letzten Spiel sowohl über 200 Passyards, also knapp 300, und über 200 Laufyards. Ne?
Mhm.
Also, und das ist ja, wie du sagtest, die Chiefs schlägst du übers Laufspiel.
Ja.
Und wir hatten letzte Saison, halt die Bills Defense war ja eher im unteren Drittel beheimatet. Im Moment sind sie überall in den Top 5, an allen Statistiken, auch Turnovers, Yards abgegeben, egal jetzt ob Lauf oder Pass. Erlaubte Punkte halt Platz 1. Ja, wenn man zu so einer potenten Offense jetzt auch wieder erstarkt ist in der Defense, dann kann man auch die Chiefs schlagen.
Ja.
Du kannst die Chiefs nicht zu Null halten. Ne?
Nein, das ist unrealistisch.
Das ist sehr unmöglich. Also na gut, müsste sich hier Kermit der Frog, also Patrick Mahomes verletzen und wahrscheinlich noch 2 Leute ausfallen.
Ja.
Im ersten Play. Aber sonst natürlich ist das ein Spiel, wo du von also sage ich mal mindestens 20 bis 30 Gegenpunkten rechnen musst. Ne?
Ja, ich denke auch. Also das ist ja auch die einzige Chance, die die Chiefs aktuell haben. Ne? Also einfach mehr Punkte machen.
Ja, und auf der anderen Seite, ne, die Bills halt jetzt auch mit 35-0 gegen Miami, 43-0 gegen Houston.
Gut, das war eher ein Preseason-Game, aber
Sache ist halt, also was wir auf jeden Fall besser machen müssen gegen die Chiefs, ist die Red Zone. Ne? Wir haben also, ich glaube, 7 Red Zone Drives gehabt und davon 13 Touchdown umgemünzt. Das ist zu wenig gegen Kansas City. Du musst da executen, ne? Du kannst da nicht nur Field Goal schießen. Weil vor allem von den, also wir haben Stand Beginn des vierten Quarters stand es 22-0 für Buffalo. Ja. Ja, wir haben also 3 Touchdowns im vierten Quarter gemacht. Das darfst du dir gegen die Chiefs so nicht erlauben. Ja. Das war natürlich auch, ist thematisiert worden. Also grundsätzlich, ich kann das Spiel halt leider nicht gucken, weil es halt mitten in der Nacht bei uns.
Genau, also müssen wir dazu sagen, ist für uns unglücklicherweise Sunday Night Football. Das werden viele nur im Real Life sehen können.
Ja, ich glaube, also wenn ich mal aufwachen sollte, dann mache ich mal die Glotze an. Wenn es dann irgendwie fesselnd ist, dann bleibe ich wahrscheinlich
wach. Ja.
Ich habe zwar Montag sogar frei, aber wir fahren in Urlaub. Und ich kann mir erklären, dass ich 9 Uhr morgens nicht geschlafen mit dem Auto fahre.
Kommt wahrscheinlich nicht so gut an, ja.
Nee, ist wahrscheinlich auch verständlich. Naja, aber ist ja nicht das erste Mal. Und die Woche drauf haben die Bills das Monday Night Game. Also wird es auch nicht das letzte Mal sein.
Wahrscheinlich, ja.
Da musst du rechnen, wenn das Team mehr Erfolg hat, dann hast du halt auch für deutsche Verhältnisse unangenehmere Kickoff-Zeiten. Ja, zurück zum Spiel. Also ich erwarte ein knappes Ding. Ich muss natürlich auf meine Bills setzen. Ja, das wäre ja jetzt keine... Ich glaube, das ist ein 50-50-Game und es wäre keine monströse Überraschung. Also für mich war eine monströse Überraschung, dass die Jets gewonnen haben gegen die Titans.
Das stimmt.
War eine monströse Überraschung. Wenn die Bills die Chiefs schlagen, ist es nicht so eine große Überraschung, wie dass die Jets gewonnen haben gegen die Titans. Ja.
Ja.
Also ich setze da auf Buffalo. Ich bin aber relativ unentschlossen. Es kommt so auf viele Punkte an, die zusammenkommen müssen. Was klappt nicht. In der Defense, wir haben halt letzte Saison überhaupt nicht gut ausgesehen gegen Mahomes, aber unser Laufspiel war schlechter, unsere Receiver, wir hatten einfach längst nicht so einen starken zweiten Receiver wie jetzt und unsere Defense war nicht so gut drauf. Das liegt auch in Buffalo mit daran, dass, ich kann ihn nie aussprechen, unser Defense-Tackle ist da, Lutulelei.
Ja.
War letztes Jahr Option out wegen Covid.
Ja.
Hat er halt nicht gespielt. Was ich nicht verstehe, ist, er spielt er dieses Jahr wieder, aber hat sich nicht impfen lassen.
Das ist mir nicht so verständlich. Ja, das, manche Dinge muss man nicht verstehen.
Müssen wir selber wissen. Jetzt ist er wieder da und es ist eigentlich genau das zu sehen, was halt auch zu sehen war im Jahr davor, als er schon gespielt hat. Das öffnet die Linebacker total. Ne? Also Tremaine Edmonds ist NFL Defensive oder AFC Defensive Player of the Week. Diese Woche hat er auch einen Pick gefangen, der beschäftigt 2-3 Leute. Das, ne, Buffalo spielt ja eigentlich fast ausschließlich mit 4 D-Linern, 2 Linebackern und 5 DBs. Ne, wir spielen keine 4-3, wir spielen eigentlich eine 4-2. Haben immer einen Nickelback mit drauf. Matt Milano hat sich mit Hamstring verletzt, wäre nicht so gut, wenn der ausfällt, weil der Backup AJ Klein ist zwar ein sehr guter Laufverteidiger.
Oder sagen, ist ein guter Run-Defender, aber ja, halt schon.
Ist kein guter Coverage-Defender und Kelsey ist natürlich gefährlich da draußen.
Ja.
Das wäre nicht so gut, obwohl er hat heute wohl schon wieder ohne Ausrüstung individuelle Drills gemacht. Also, ich kann mir schon
vorstellen,
dass es für Sonntag ist halt questionable. Ne, dass es reicht für Sonntag.
Ja. Ist auch gut, so lassen Punkt die sich mit, ja auch nicht in die Karten gucken.
Genau, wir haben halt auch das letzte Spiel haben wir ohne Jordan Poyer gespielt, der verletzt war.
Ja.
Und wir haben also in der Defense und ohne unseren Starting Nickelback, Teron Johnson, der auch verletzt war. Und in der Offense Line hat uns der Starting Guard gefehlt und im Spiel haben wir dann noch den rechten Tackle quasi gebencht gegen den Rookie. Spencer Brown ist, ich glaube, 2,7 Meter bei 160 Kilo Muskelmasse. Der googelt's mal, Spencer Brown, der Typ, das ist ein Vieh. Also, und er hat auch dafür, dass er ein Rookie ist, er hat wirklich gut gespielt. Ne? Die Leute da durch die Gegend geschubst. Klar, die Houston Defense ist halt nicht mehr die, die sie früher war, aber am Ende ist das immer noch ein NFL-Team.
Ja, ja, sicher.
Und also,
oh ja, ich sehe gerade die Fotos. Ja, ja. Ist ein großer Junge.
Ja, Spencer Brown ist wirklich ein Vieh. Und haben sie gedraftet dieses Jahr. Und der könnte echt mit Zukunft gesegnet sein. Also ich glaube, da haben sie einen guten Pick gemacht.
Northern Iowa, für die, die das College interessiert. Großer Junge, sehr großer Junge.
Ja.
Ja, ich sehe das tatsächlich wie du. Ich habe auch die Buffalo Bills auf dem Zettel stehen. Tatsächlich auch aufgrund der Tatsache, dass Josh Allen ja selber ein ganz guter Läufer ist, plus Singletary und Moss die letzten Wochen auch ganz gut gelaufen sind. Und ich glaube, die Chargers haben halt vorgemacht, wie man gegen die Chiefs gewinnt. Ne? Also man, wie du sagtest, man darf halt nicht für Field Goals gehen. Man muss halt vielleicht auch mal einen vierten Versuch ausspielen, den man sonst nicht ausspielt.
Ja, weil und vielleicht halt ausgespielt haben die Bills zwei Stück im letzten Spiel. Führen übrigens die NFL auch da an mit erfolgreichen, ausgeführten oder ausgespielten vierten Versuchen.
Ja, nur das musst du halt gegen die Chiefs machen. Ne? Und die Chargers sind dann ja zum Ende zum Beispiel auch auf einen Touchdown gegangen, statt auf einen Field Goal.
Ja.
Und das ist halt das, was du gegen die Chiefs machen musst. Und ich glaube, die Bills sind ähnlich wie die Browns eins der kompletteren Teams in der NFL, während bei den Chiefs halt aktuell wirklich die Defense ein absoluter Knackpunkt ist.
Ja.
Übrigens, nicht nur haben die Buffalo Bills nur 21 Punkte zugelassen, wie du das gerade schon gesagt hast. Sie haben auch 118 Punkte gemacht in den letzten drei Spielen.
Auch, also insgesamt sind sie auch, glaube ich, auf 3 mit erzielten Punkten.
Ja, ne? Also es ist halt, da ist schon gut was los in der Offense. Und klar haben die Chiefs auch eine Offense. Wie du sagst, das wird ein Spiel, das könnte auch in die andere Richtung ausgehen. Aber ich glaube, wie gesagt, dass die Bills dieses Mal, im Gegensatz zu letzter Saison, das bessere Ende für sich haben werden, weil sie einfach das insgesamt bessere Team sind.
Was mir halt sehr gut gefällt, ich meine, ich habe dich mal gecoacht, du bist ja selber auch schon jahrelang Coach. Team, Chemie und die Stimmung im Team ist halt, das ist so ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, das ist sehr wichtig. Ne?
Absolut.
Klar, wenn du Erfolg hast, ist die Stimmung natürlich auch besser, als wenn du keinen hast. Aber
macht's leichter, definitiv, ja.
Auch am Anfang, so gerade im ersten und im zweiten Spiel, wo Stephon Diggs halt auch noch nicht so viele Bälle bekam, weil er halt so zugekabbert war, immer gute Laune und die Jungs untereinander, die O-Line mit Quarterback, Receiver, auch mit dem Backup-Quarterback, mit allen zusammen. Offense freut sich für Defense andersrum und auch was die untereinander machen, das kriege ich natürlich so als Hardcore-Fan, als den ich mich da, glaube ich, bezeichnen darf, schon ja ziemlich deutlich mit, dass das ist echt eine verrückte, eingeschworene Truppe. Und sowas ist halt einfach immens wichtig, wenn du Erfolg haben willst. Ne?
Absolut.
Ich glaube, dass zum Beispiel Tom Brady ist halt ein ganz anderer Typ Mensch. Ja, das kann man jetzt nicht mit einem Josh Allen vergleichen.
Ja.
Der hat so viele Ringe an, der hat ja fast, bald hat er mehr Ringe als Hände. Muss er dir an die Füße ziehen.
Ja.
Ich glaube, der ist auf einem, so eine Mannschaft funktioniert irgendwie auf einem anderen, auf einer anderen Ebene.
Ja, ich glaube, das ist dann mehr so das Professionelle wirklich, ne? Und bei den Bills ist es dann eher fast so ein bisschen wie so im College-Team, also so richtig so Teammates quasi, ne? Die anderen sind halt Business-Profis.
Ja, die gehen miteinander, also die machen Kram zusammen und haben Spaß halt außerhalb auch vom Footballfeld. Letzte Saison hat sich der Starting Guard, ich glaube, den Brustmuskel gerissen. Da war dann Josh Allen nach der OP bei ihm zu Hause und hat ihm da Essen serviert, ne, im Schürzchen.
Ja, ja, cool. So,
dann würde natürlich Tom Brady beim Gronk jetzt nicht machen, obwohl die beiden zumal, glaube ich, auch ein super Verhältnis haben.
Ja.
Der Gronk ist im Moment auch verletzt mit Rippenbrüchen und punktierter Lunge. Fällt da ein paar Wochen aus.
Er ist wahrscheinlich vom Teamarzt halt, von den Chargers also, behandelt worden.
Auf auf unserer Schedule mit dem Chiefs ist dieses Spiel das mit härteste ganz einfach. Ne? Wir spielen also sowohl die Chiefs als auch die Bucks und beides auswärts. Wir spielen noch die Packers.
Keine netten Gegner.
Aber letztendlich haben wir jetzt aber trotzdem eine sehr einfache Schedule irgendwie. Ich glaube, die dritteinfachste der Liga. Am Ende spielst du immer noch NFL, aber wie gesagt, die AFC East müssen sie gewinnen.
Ja.
Wie sie drauf sind, weil diese Teams, gegen die Bills spielen, haben die anderen ja auch. Ja, weil es halt unsere Partner-Divisions sind, sozusagen. Ja, klar. Die müssen sie gewinnen und was danach kommt, da muss man einfach gucken, zu dem Zeitpunkt der Saison, wer ist der Gegner und wer ist ausgefallen, wer spielt dann. Also ich wüsste im Moment nicht, wie die Bills nicht die AFC East gewinnen.
Ja, also da müsste es schon wirklich mit dem Teufel zugehen.
Ja.
Gut, Bills für uns beide und damit kommen wir zum letzten unbesiegten Team in der NFL aktuell. Hätte ich auch nicht gedacht. Woche 5 schon nur noch ein undefeated Team.
Wer hätte
Und
das
zwar,
gedacht?
ja, und ich gebe auch zu, ich hätte auch nicht gedacht, dass es die Arizona Cardinals sind, die
Nee.
mit 4 und 0 die San Francisco 49ers empfangen, die da 2 und 2 stehen. Ich hätte echt gedacht, ich meine, es kann immer noch passieren, aber ich habe die Cardinals ja irgendwie bei 8 und 9 oder 8 und, 9 und 8 irgendwo so Middle of the Road platziert. Aber das sieht richtig gut aus, was die Cardinals aktuell aufs Parkett bringen. Die Defense ist am Start. Chandler Jones hat richtig Bock. Und in der Offense sieht man halt, was der Kyler Murray machen kann, wenn er nicht verletzt ist. Also gefühlt hat er Ende letzten Jahres ja wirklich viele Verletzungsprobleme gehabt. Man hat das zwar nicht offiziell gemacht, aber wenn man das vergleicht von letztem Jahr auf dieses Jahr, ist das schon relativ krass. Wobei man natürlich sagen muss, mit seinem Spielstil wird er dieser Verletzungsgefahr immer einen Ticken mehr ausgesetzt sein als vielleicht andere. Er ist ja jetzt auch nicht gerade der Größte. Also, ne, wenn wir jetzt wieder die Bills nehmen als Vergleich, Josh Allen läuft zwar auch selber viel, ist aber gefühlt halt auch 2 Köpfe größer als.
Also, der ist 1,78, Kyler Murray, ne?
Naja, ne, also.
Lustigerweise weiß ich auswendig nicht, wie groß Josh Allen ist,
Ich
aber
würde mal vermuten, fast 2 Meter, aber das können wir ja googeln.
ich sowas. Aber ja, also Kyler Murray ist 1,78 und das ist so 1,96.
1,96
Ich habe gerade
wollte ich auch gerade sagen. 1,96,
geguckt.
108 Kilo. Da war ich mit meinen 2 Metern gar nicht so schlecht. Ja, das sind fast 2 Köpfe.
Ja, so ist es. Nun, ich bin gerade hier, also Kyler Murray ist 1,78 im Internet. Ja, im Vergleich. Entschuldigung, Baker
Ja,
Mayfield
alles gut.
1,85, Mahomes 1,91, Lamar
Ja.
Jackson 1,88. Ne?
Ja.
Und ja, das ist natürlich einfach, wenn du da von so einem Defense Tackle erwischt wirst, ist es halt einfach was anderes. Mein Josh Allen wiegt halt zu seinen 1,96, 118 Kilo. Ne?
Ja.
Das verteilt
108 meine ich. Wir wollen ihn jetzt nicht
rechnet.
zu fett machen. 108
Nö.
sagt Wikipedia.
Okay, ich habe hier gerade, was steht hier? Gewicht 118.
Ach, kannst du mal sehen. Naja, auf jeden Fall ein bisschen mehr.
Er wiegt auf jeden Fall mehr.
Ja.
Hier ja auch 107. Also ich.
Ja.
Jetzt ist auch schwierig. Ich glaube, das war 1907. Nee, das war sein Geburtsjahr. Nein. Also er wiegt irgendwie, sagen wir jetzt mal, wir einigen uns auf 110 Kilo.
Genau, wir nehmen die
Josh
Mitte.
Allen. Und was wiegt denn Kyler Murray? Lass ihn vielleicht 85 wiegen, wenn es
Ja,
hochkommt.
würde ich auch sagen.
Ne? Gewicht. Wer hört uns?
94 Kilo sagt
Oh.
Wikipedia. Das ist doch mehr, als ich gedacht hätte.
Ja, das ist wahrscheinlich alles Muskelmasse in seinen Oberschenkeln.
Ja, und im Fernseher siehst du wahrscheinlich schmaler aus. Also er zumindest.
Naja, aber er ist trotzdem nur 1,78 groß
Ja.
und das ist halt, du hast natürlich auch, wenn du jetzt, es hat ja keinen Bauch oder so, wenn du selbst wenn du 93 wiegst und das Muskelmasse ist, wenn da halt so ein 140 Kilo Defense Tackle auf dich drauf fällt, ist das halt nochmal was anderes, ne, als wenn du
Absolut.
die 2 Köpfe größer bist.
Absolut. Aber was man sagen muss, und das finde ich wirklich beachtlich bei ihm dieses Jahr, es läuft halt auch wirklich viel durch die Luft. Ne? Also Christian Kirk ist gut drauf, DeAndre Hopkins ist eh gut drauf, ne? Edmonds auf Running Back sieht gut aus. Also die sind schon nicht unverdient 4-0, muss man wirklich sagen.
Und San Francisco wird sie nicht schlagen, wir haben ein Quarterback-Problem. Also,
Ja.
jetzt ist, ich meine, Garoppolo ist mal wieder verletzt.
Ja, das war, also
Glaube
ich
ich,
behaupte, das war das Ende seiner Karriere bei den 49ers.
genau, das glaube ich auch. Und ein Rookie ist ein Rookie, ja, dahinter. Er hat jetzt auch nicht, sage ich mal, für großes Aufsehen gesorgt, nachdem halt Garoppolo verletzt raus musste.
Ja.
Der ist natürlich, der ist kein schlechter Trey Lance, oder?
Trey Lance, jawohl.
Der ist kein schlechter Quarterback, der hat gute Anlagen, aber es wird nicht reichen, um eine Mannschaft wie Arizona zu schlagen.
Ja,
Punkt.
das glaube ich auch. Also das Unfaire für die Cardinals ist natürlich, dass sie jetzt kein großes Tape haben außer Preseason. Das ist dann immer so ein bisschen der Überraschungsfaktor. Aber ich sehe auch keinen Grund, warum die Cardinals nicht gewinnen sollten am Ende des Tages. Denn Wie gesagt, die sehen auch aktuell als Team sehr komplett aus und die 49ers, das kommt ja dazu, nicht nur, dass Garoppolo mal wieder verletzt ist, das ist vielleicht sogar fast das kleinste Problem, das die haben. Aber ich glaube, die ersten drei Running Backs haben sich in den ersten 3 Wochen komplett verletzt.
Ja.
Das Defense Backfield ist komplett ausgedünnt. Also die haben ja mal wieder richtig in die Toilette gegriffen, die armen 49ers, muss man ja wirklich sagen. Und schon wieder Verletzungspech noch und nöcher. Ich sehe das wie du, ich sehe keinen Grund, warum die Cardinals das nicht gewinnen sollten. Und damit das letzte undefeated Team bleiben tatsächlich. Gut, nächstes Spiel, letztes Spiel, Game of the Week, die LA Rams mit 3 und 1 zu Gast bei den Seattle Seahawks. Das ist Donnerstagnacht-Football. Endlich mal ein Donnerstagnacht-Football-Spiel, für das es sich fast lohnen würde, aufzubleiben, wenn ich nicht so gern schlafen würde. Aber es ist zumindest mal ein Donnerstagnachtspiel, was wirklich mal ordentlich sein könnte
Wo es sich
und
lohnt, wieder
nicht.
aufzubleiben und dabei Bacon zu essen.
Ja, so irgend sowas. Donnerstagnacht ist natürlich immer undankbar, aber meistens sind das ja auch wirklich schlechte Spiele. Aber das könnte tatsächlich ein ganz gutes werden. Die Rams haben letzte Woche gegen eben besprochene Cardinals relativ deutlich verloren, nachdem sie in der Woche davor die Defending Super Bowl Champions Tampa Bay Buccaneers wiederum sehr deutlich geschlagen haben. Letztendlich ja gegen die Buccaneers mit dem, was schon immer gegen Tom Brady geholfen hat, einen starken Pass Rush und dann hinten dran relativ solide Coverage, wobei halt die Coverage gar nicht so solide sein muss, wenn der Brady halt vorne ein bisschen auf die Fresse kriegt. Und das haben sie letztendlich gut hinbekommen. Die Seattle Seahawks haben letzte Woche gegen die San Francisco 49ers gewonnen. Allerdings auch mehr mit Mühe als souverän, gerade wie du ja auch gerade erwähnt hast, nachdem dann auch der Backup-Quarterback rein musste. Bei den Seahawks muss ich sagen, das ist mir nicht genug, was da kommt. Es kann nicht das Konzept sein, wir vertrauen mal darauf, dass Russell Wilson schon irgendwas machen wird.
Sehe ich auch
Das
so.
ist gefühlt irgendwie der Offense-Gameplan der Seahawks. Und, und in der Defense bleibt es halt dabei. Man hat Probleme gegen den Pass. Und die Rams sehen mit Matt Stafford wirklich, wirklich gut aus. Auch wenn sie
Ja.
letzte Woche verloren haben. Gegen die Cardinals kann man verlieren, das ist kein Problem. Es sieht wirklich so aus, als hätten die Rams den Trade nicht ganz so schlimm verloren, wie ich ursprünglich gedacht hatte. Und ich freue mich wirklich für Stafford, dass er mal jetzt in einem Team spielt, wo er halt auch mal die Chancen hat zu gewinnen und nicht da in Detroit versauern muss. Ja, also ich habe es ja mehr oder weniger schon vorweggenommen. Für mich gewinnen die Rams das Spiel.
Für mich gewinnen hier das Spiel auch.
Ja, gut, dann sind wir uns ja da einig. Ja, wie gesagt, also freut mich wirklich für Matt Stafford, weil er hat es einfach verdient, auch mal zu gewinnen, der arme Kerl. Gut, kommen wir zu Games of Interest und starten da mit den New Orleans Saints 2 und 2 zu Gast bei Austria Washington, ebenfalls 2 und 2. Die kriegen so lange andere Namen, bis sie sich einen ordentlichen Namen geben.
WTF, ne, und
Ja.
WFT. What the fuck?
Ja.
Nein, Washington Football, WFT, WFT.
Genau, ja. Auch nur ein Game of Interest, weil beide Teams immerhin 2 und 2 sind. Das Interessante bei den Saints finde ich ja, die übrigens letzte Woche auf mirakulöse Weise gegen die New York Giants verloren haben. Ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden.
Aber gefreut hast du dich doch.
Ja, auf jeden Fall. Also es hat zumindest schon mal vorweggenommen, dass wir nicht das erste Team sind, das historisch 0 und 17 geht. Das ist schon mal gut, ja. Und generell bei den Saints ist ja wirklich so ein bisschen die Frage immer von Woche zu Woche, welcher Jameis Winston steht auf dem Feld,
Ja.
der Gute oder der Schlechte. Das ist so ein bisschen so Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Woche zu Woche. Während Washington letzte Woche wirklich noch mit zwei blauen Augen, muss man ja schon fast sagen, davon gekommen ist und in letzter Sekunde gegen ein wirklich schlechtes Atlanta Falcons Team gewonnen hat mit 34 zu 30. Und das macht mir für Washington, wenn ich das als Giants-Fan überhaupt so sagen kann, so ein bisschen Sorgen, Denn das Prunkstück der Washingtoner sollte angeblich die Defense sein. Und
von den Bills 47 Punkte bekommen hat.
Genau, 47 Punkte von den Bills kassiert, 30 Punkte von den Falcons und in Woche 2 gegen eine, auch da, ich kann es leider immer nur wieder sagen, eine wirklich schlechte Giants-Offense 29 Punkte kassiert hat. Das macht einem wirklich Sorgen oder sollte einem Sorgen machen als Washington-Fan. Und ja, bei den Saints, wie gesagt, es gibt mal eine Woche, da ist Winston gut, es gibt mal eine Woche, da ist er nicht gut. Der Gameplan ist eigentlich immer der gleiche Gefühl. Das kommt immer noch so ein bisschen Taysom Hill rein. Man vertraut sehr auf Alvin Kamara. Und ja, manchmal kommt so ein tiefer Winston, passt halt an und manchmal nicht.
Ja, ich habe so bei Winston, der hat ja in Tampa, was ich glaube, 33 oder 30 Touchdowns und 33 Interceptions oder so. Ne?
Es war tatsächlich ausgeglichen. 30 oder Touchdowns ausgeglichen. Und 30 Interceptions. Ja,
okay. Und dann in der Saison hat er gesagt, so, und jetzt würde er sich halt mal endlich an den Augen operieren lassen, weil er halt extrem kurzsichtig wäre.
Ja.
Auch keine Kontaktlinsen trug während des Spiels.
Ja,
Das war halt einfach, also ich habe jetzt, wenn ich das vergleiche, Jameis Winston vorletzte Saison bei den Bucks zu dem jetzt bei den Saints, der hat halt früher, er hat viel mehr rausgerotzt. Ne? Man weiß ja nicht so genau was, er hat da nur verschwommen, was gesehen.
Ja, ja.
Aber er hat zwar jetzt deutlich weniger Interceptions geworfen, aber auch deutlich weniger Touchdowns. Das Gefühl, er traut sich halt nicht mehr, die Dinger zu werfen, wo er sonst gedacht hat, ach komm.
Ja.
Ich habe das Gefühl, da ist irgendwie die Farbe, die zu mir gehört, ist da alleine. Ich rotze den mal dahin, werfe ihn mal raus. Und das ist jetzt besser geworden, weil er sieht jetzt halt, okay, nein, das mache ich jetzt besser nicht. Aber auf der anderen Seite geht er halt das Risiko jetzt auch nicht mehr und schmeißt ihn dahin, um die ganzen Touchdowns zu erzielen. Also es verwundert mich so ein bisschen.
Ja, also der innere Jay Cutler ist so ein bisschen verloren.
Ja, genau.
also ich habe Washington in dem Spiel tatsächlich, einfach nur, weil die daheim spielen. Das ist der einzige Grund, also, den ich gefunden habe.
Ich finde auch nicht, es ist halt echt schwierig. Ne?
Ja, wirklich schwer.
Ich gehe so ein bisschen nach dem Bauchgefühl und tippe deshalb auf die Saints. Weil ich, ich habe Washington ja erlebt sozusagen im Spiel gegen die Bills.
Ja.
Und die Defense hochgelobt, aber das war wirklich, ich meine, ja, die Bills haben eine sehr gute Offense.
Aber 47 Dinger.
Vor der Saison sagst, ich bin einer der Top-Verteidigungen und hier der Chase Young hat noch nicht mal einen Quarterback-Sack bisher. Ne?
Ja.
Das ist auch schon nach 4 Spieltagen zu wenig für Chase Young. Ich glaube, dass die Saints können, auch weil sie Kamara haben.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe so ein bisschen auf Gibson, aber nur, weil ich ihn im Fantasy-Team habe. Mal schauen. Kommen wir zu einem Spiel, wo zumindest ein Team für mich überraschend sehr gut dasteht. Die Green Bay Packers 3-1, zu Gast bei den Cincinnati Bengals, ebenfalls 3-1. Und hätte mir das jemand vor der Season gesagt, da hätte ich nicht drauf getippt, muss ich ehrlich gestehen. Und ich bin auch so ein bisschen nervös, was da meinen Pick angeht. Ich habe die Packers, das kann ich direkt vorausnehmen. Die Packers sehen nach auch da einem Woche 1 Schockmoment wieder so aus, als würden sie, wenn sie in der Form das NFC Championship Game krachen zu verlieren, also wie jedes Jahr halt, ne? Cincinnati hingegen, da weiß ich halt nicht, was ich daraus machen soll. Also ich meine, die haben gegen die Steelers gewonnen, gegen Jacksonville und gegen Minnesota. Alles drei Teams, die dieses Jahr wenig gut bis nicht gut sind und haben aber gegen die Chicago Bears verloren.
Oh.
Ja, genau. Ich setze einfach darauf, dass die Green Bay Packers da am Ende dann doch einfach noch besser sind. Das irgendwie, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie Cincinnati gegen Green Bay gewinnen will.
Ich muss jetzt mal fragen, das Spiel ist in?
In Cincinnati.
In Cincinnati. Cincinnati. Es ist halt keine Frozen Tundra und Die Packers haben unheimliche Verletzungsprobleme.
Ja.
Ähnlich wie San Francisco, auch gerade auf der Cornerback-Position. Und Burrow macht es nach seinem Kreuzbandriss echt gut. Aaron Rodgers ist Aaron Rodgers. Ne? Der hat wieder völlig seine Chemistry gefunden mit Adams.
Ja.
Und wird da auch für einiges gut sein. Aber ich setze auf die Bengals, weil es halt in Cincinnati ist. Und ich glaube, dass Burrow tatsächlich in der Lage ist, diese Cornerback-Probleme, die Green Bay auch laut eigener Aussage hat, so weit auszunutzen, dass es für einen Sieg reicht.
Okay, ja. Okay, kann man als Upset-Pick bezeichnen, glaube ich. Also viele Punkte in dem Spiel würden mich definitiv nicht wundern, da gebe ich dir recht. Beide Teams in der Offense besser als in der Defense. Wir dürfen gespannt sein. Die Packers für mich und die Bengals für dich. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Da könnte ich mir vorstellen, sind wir uns wieder einig. Die Denver Broncos 3-1, zu Gast bei den Pittsburgh Steelers 1-3. Ich fand dieses Meme sehr nett. Es gab ja viele Memes mit den Denver Broncos, aber den schönsten fand ich wirklich mit dem Captain Jack Sparrow, wo ne, sie sind das schlechteste 3-0-Team, von dem ich jemals gehört habe, aber ihr habt von mir gehört. Ja, ne, also die Broncos mit Siegen gegen die Giants, gegen Jacksonville und gegen die Jets bisher. Das ist jetzt nicht so aussagekräftig.
Nee.
Hingegen die Pittsburgh Steelers mit einem Sieg in Woche 1 gegen die Buffalo Bills, haben wir drüber gesprochen, aber danach gegen die Raiders verloren und gegen die, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen die noch alles verloren haben. Auf jeden Fall haben sie relativ viel verloren.
Dreimal.
Dreimal, ja. Ich müsste jetzt selber
gegen Bills, ich meine, ich habe dazu eigentlich
gar nicht. Letzte Woche gegen Green Bay.
Ja,
ne, letzte Woche
ganz,
gegen.
Ganz kurzer Exkurs zu dem Bills-Spiel.
Ja.
Ich habe halt da einfach das Gefühl gehabt, also A, war es halt dieses Lauf, es zu wenige Läufe gecallt worden und man hat da irgendwie unheimlich gesehen, fand ich, dass Josh Allen hat ja nur eine Halbzeit Preseason gespielt, im letzten Spiel die erste Halbzeit, das sah super aus, aber die Offense war irgendwie, ja, rusty. Ne?
Ja.
Die haben irgendwie so, ne, ein 8-Zylinder-Motor ist, die liefen aber nur auf 5 irgendwie.
Ja, ja.
Also das kann man schon nicht mehr vergleichen mit dem, was sie danach aber vielleicht haben sie es auch zu leicht genommen. Es lief so gut letzte Saison und in der Offseason auch. Und wir wissen das alle, wenn du nicht mit 100% irgendwo im Hinterkopf ins Spiel reingehst, die 3%, die dir fehlen, anzukriegen. Und er mag so alt und so unbeweglich sein, wie er ist. Natürlich hat Roethlisberger schon alles gesehen und ist eine abgewichste Sau.
Ja? Ja.
Also ja, das kurz dazu.
Ja, Niederlagen übrigens, wenn ich das noch vervollständigen darf, in Woche 2 gegen die Raiders, in Woche 3 gegen die Cincinnati Bengals und letzte Woche gegen die Green Bay Packers. Man muss sagen, was ich noch fand, auch da noch kurzer Exkurs zu dem Bills Game in Woche 1, was natürlich in Woche 1 den Steelers noch sehr geholfen hat, war die Tatsache, dass TJ Watt da noch fit war.
Ja.
Und wirklich ein sehr gutes Spiel hingelegt hat. In Woche 2 hat er sich dann verletzt und seitdem war er, glaube ich, erst raus und letzte Woche nur ganz wenig auf dem Platz. Also wirklich, wirklich ein Problem für die Steelers. Mhm. So, und jetzt kommt die Denver Defense, die tatsächlich die Number One Defense overall ist. Von Miller sieht wieder relativ fit aus, hat bisher in diesen 4 Spielen 15 Pressures Quarterback-Pressures hingelegt und hat bisher gegen jeden Gegner also im Schnitt alle 4 Quarterbacks, die gegen Denver gespielt haben, haben ein Quarterback-Rating von 60,6. Das ist, wenn jeder zweite Ball in den Boden geworfen wird, dann kommst du ungefähr auf 60,6. Und der Herr Roethlisberger ist, wie du sagtest, nicht mehr der mobilste.
Ein werfender Kleiderschrank.
Ja, auch da gibt es ja dieses schöne Video von, ich glaube, letzte Woche, wo er über seine eigenen Füße fällt, der arme Kerl. Sowas findet seinen Weg natürlich immer schnell ins Internet. Bei den Denver Broncos ist, glaube ich, noch nicht ganz klar, wer Quarterback spielen wird. Bridgewater oder Luck, weil Bridgewater sich letzte Woche verletzt hat. Hat den Job ja erst gewonnen quasi. Nichtsdestotrotz, egal ob Bridgewater oder Luck, ich habe tatsächlich Denver in dem Spiel.
Ja. Ja. Also ich glaube, dass die einzig wirkliche Waffe, die Pittsburgh in der Offense hat, ist Najee Harris.
Ja.
Und da halt die Denver Defense das wirklich gut macht, auch wenn sie diese gegen eher irgendwelche Querulanten da erzielt hat, ne, die halt so auch mit ein bisschen Football spielen dürfen in der Liga, halt die jetzt im Moment ein bisschen weg sind von irgendwie wirklich Competition zu sein, jetzt im Playoff-Level, denke ich, dass Denver das gewinnt.
Ja, denke ich auch. Also, ja, die Division ist halt auch wirklich tough. Ich glaube nicht, dass die in die wie du, dass sie in die Playoffs kommen, aber für die Steelers, eine alternde Steelers-Mannschaft, wo ich glaube, Roethlisberger sich einfach einen Gefallen getan hätte, wenn er letztes Jahr doch aufgehört hätte.
Ja.
Ja, wird es irgendwie reichen. Gut, nächstes Spiel. Und da habe ich auch, ja, da musste ich auch kurz und auch länger nachdenken. Die Philadelphia Eagles 1 und 3. Zu Gast bei den Carolina Panthers 3 und 1. Auch die Carolina Panthers, so ein Smoking Mirror Team, würde ich mal sagen, 3 und 1. Auch da waren die Gegner natürlich bisher nicht so schwer. Mit den Jets, den Saints und den Houston Texans, gegen die sie gewonnen haben. Verloren haben sie auch einmal, und zwar, ich glaube, in Woche 3, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, das war gegen die Houston Texans, da haben sie auf jeden Fall gewonnen. sie haben ein Spiel verloren, wo ich, glaube ich, nicht gedacht hätte, dass sie verlieren. Muss ich selber nochmal gucken. Manchmal lässt einen das Gedächtnis so doch im Stich inzwischen, habe ich festgestellt. Wartet kurz. Wo sind sie denn? Die Freunde aus Zifix gibt's ja gar nicht. Na, warte, wir machen das anders. Google ist dein Freund. so, gewonnen gegen die Jets. Gewonnen gegen die Saints. Ah, gegen die Dallas Cowboys. Genau. Das war letzte Woche gegen die Dallas Cowboys. Ein Team, gegen das man durchaus verlieren kann, wobei das auch mit 36-28 gar nicht so weit out of reach war quasi für Carolina. Carolina, Sam Darnold sieht ganz okay aus.
Ach, er führt die NFL in Rushing Touchdowns an.
Tatsächlich, habe ich auch gelesen, genau. Ich glaube 5 insgesamt. Und zeigt damit, dass vielleicht doch eher die Jets das Problem waren und nicht er selber so es oder nicht und nicht alleine zumindest. Ja, genau, nicht es alleine.
Sieht sehr danach aus. Also
ja.
Ist ja nicht so, dass er jetzt nur ein paar Lauf-Touchdowns hat. Er spielt halt auch einen vernünftigen Quarterback. Ne?
Absolut.
Ja, das sieht genau. Echt nach Jets aus.
Plus die Panthers Defense ist wirklich sehr, sehr gut drauf. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Gilmore schon spielen wird, aber der wird ihnen auf jeden Fall helfen. Interessant.
Ja, bitte. Der darf noch nicht spielen.
Ah, der darf noch gar nicht.
Der ist auf IR von den.
Ach ja, richtig. Ja, genau.
Ab Woche 7 dürfte er.
Ja, richtig. Genau, aber. Ja.
Gilmore ist ein Carolina Native. Ne? Der wohnt da hier. Auch noch im Sommer hat er da seinen Aufenthalt sozusagen. Der kommt daher. Das ist quasi für ihn ein Homecoming.
Ja, auch cool.
Der First-Round-Pick 2012 von den Bills.
Ja. Interessant fand ich folgenden Stat bei der Defense der Carolina Panthers. Alle Gegner zusammen, also alle 4 Gegner, gegen die bisher gespielt haben, haben es geschafft, zusammengerechnet 30 Yards zu erlaufen gegen die Carolina Defense, bevor es zum ersten Kontakt kam. Also 30 Yards haben alle Rusher gegen die Carolina Panthers hingelegt, bevor der erste Kontakt kam. Das ist nicht sonderlich viel. Bei den Eagles auf der anderen Seite, die Eagles haben das, was sie seit Jahren haben, eine relativ starke Front 7, aber absolut Probleme in der Offense, was zum einen an der O-Line liegt und zum anderen daran, dass Jalen Hurts einfach kein NFL, oder doch natürlich ein NFL-Quarterback ist, aber halt wahrscheinlich für die höheren Ränge nicht bestimmt ist. Es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass Deshaun Watson irgendwie nach Philadelphia noch kommen soll.
Ja, es hält sich auch hartnäckig, dass er doch noch nach Miami geht.
Ja, genau, deswegen, das glaube ich alles erst, wenn ich es sehe. Ja. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich die Eagles nehme in dem Spiel als Upset, weil ich irgendwie auch da den Carolina Panthers noch nicht so ganz über den Weg traue. Aber am Ende, also diese 30 Yards Rushing bevor Erstkontakt, hat mich dann doch am Ende irgendwie bei den Panthers landen lassen in diesem Spiel. Wie sieht das bei dir aus?
Panthers.
Okay, das war schnell und einfach.
Sozusagen, da habe ich, das war für mich jetzt nicht so schwierig.
Ja.
Da habe ich, ja, das ist so.
Ja. Da bist du zuversichtlich. Okay, genau. Verstehe ich. Ja, also nochmal, ich glaube, Carolina, auch da, hätte mir vor der Season jemand gesagt, dass die nach Woche 4, 3 und 1 stehen, hätte ich ihn komisch angeguckt. Auch wenn die Gegner einfach waren, ich hätte nicht gedacht, dass Carolina wirklich so gut zurechtkommt, auch mit Sam Darnold. Aber ja, wie gesagt, es scheint eher an den Jets zu liegen, denn an Darnold. Gut. Nächstes Spiel, Chicago Bears 2-2 zu Gast bei den Las Vegas Raiders 3-1. Die Raiders, wie gesagt, gegen die Chargers verloren und die Bears haben letzte Woche auch ziemlich auf die Mütze bekommen gegen Cincinnati. Nee, nicht gegen Cincinnati, stimmt gar nicht. Die Bears haben gewonnen. Entschuldigung, sie haben gewonnen und zwar gegen Detroit. Ja, zu Detroit kommen wir gleich noch. 24-14 gegen Detroit. Und nachdem es ja lange hieß, dass das auf jeden Fall Andy Daltons Team ist, auch wenn er zurückkommt, hat man ja, wie vorhin erzählt, heute die Kehrtwende vollzogen und hat gesagt, nee, ist vorbei mit Andy Dalton. Justin Fields ist unser Quarterback. Und auch da befürchte ich, dass es für den guten Andy Dalton das jetzt nun vollends war in der NFL. Wobei man ja sagen muss, der Andy Dalton ist auch schon über 30, der wird sein Geld gemacht haben und wenn er das halbwegs schlau gemacht hat, wird er den Rest seines Lebens nicht mehr arbeiten müssen.
Ja, der wird bestimmt ein Experte.
Ne? Er wird es halbwegs verschmerzen können, außer das gekränkte Ego. Nichtsdestotrotz, die Chicago Bears, von denen ich mir irgendwie auch mehr erwartet habe, vor allen Dingen auch da ähnlich wie bei Washington, weil man jahrelang eigentlich eine sehr, sehr gute Defense hatte, die dieses Jahr so gar nicht existent ist, gefühlt. Also es ist wirklich schwach. Und die Raiders mit auch einem besseren Start, als ich ihn für möglich gehalten hätte. Glaube aber, dass Chicago nicht viel zu melden haben wird in Las Vegas. Also mein Tipp sind die Raiders in dem Spiel. Okay.
Da gibt es einen um die Ohren.
Ja, das glaube ich auch. Da wird nicht viel zu holen sein. Gut, Raiders für uns beide. Und damit zum Monday Night Game, wenn ich mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Muss ich auch nochmal schnell nachgucken, bevor ich hier Blödsinn erzähle. Aber ich meine, es ist das Monday Night Game. Jawohl. Leider ohne die Manning-Brüder. Hätte ich gerne gesehen, Manning, der die Colts kommentiert. Hast du das schon mal gesehen, diesen Manning-Cast auf ESPN?
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Okay, sehr, in Teilen natürlich einfach nur Blödsinn, aber manchmal auch wirklich sehr lustig. Und tatsächlich natürlich sehr fundiert, was so, wenn man mal was über Defense-Coverages und so lernen will. Ne? Mhm. Also das ist natürlich, da kann man...
Tony Romo ist da auch super, das ist ein super
Kommentar. Ja, absolut. Ja, genau, so ähnlich ist das. Ne?
Bei mir also ist in jedem zweiten Play schon vor, welches es ist.
Ja, genau. Der kann
den Boden draufmalen.
Ja, genau. Und ähnlich ist es tatsächlich bei den beiden auch, sehr lustig. Plus dann halt so nette Familienneckereien. Aber wie gesagt, die kommen erst in Woche 7 wieder, haben sie schon gesagt. Ist das erst wieder angekündigt. Deswegen ohne die beiden. Die Indianapolis Colts mit wirklich schweren Verletzungssorgen und auch so ein bisschen Nachwehen aus dem letzten Jahr, habe ich das Gefühl. Der Verlust von Gostanzo, dem ehemals starten Left Tackle, der retired ist, tut unglaublich weh. Dazu Quinton Nelson, der wahrscheinlich beste Guard in der NFL. verletzt. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt spielt, habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, aber letzte Woche hat er zum Beispiel nicht gespielt. Dazu ein ja quasi schon standardmäßig verletzter Carson Wentz, der beide Knöchelprobleme hat. Ich meine, die Eagles-Fans werden ihn anfeuern, dass er noch jeden Snap mitnimmt, weil das den Draft-Pick beeinflusst. So, und jetzt kommen die Baltimore Ravens, ein Team, das in der Defense in der ganzen NFL am meisten blitzt. Mhm. Gegen einen Quarterback, der sich nicht bewegen kann. Mhm. Das reicht mir eigentlich, um zu wissen, dass ich die Baltimore Ravens nehme in dem Spiel.
Ja, ganz klar. Auch die, obwohl sie ja schon auf dem vierten Running Back laufen, sind sie Leading Rushing Attack der NFL. Ne?
Ja.
Das reicht niemals für die Colts.
Ja, sehe ich auch so. Es gibt wirklich relativ wenig, was für die Colts spricht. Zumal T.Y. Hilton immer noch verletzt ist. Und wie gesagt, ich sehe einfach nicht, wie Carson Wentz wegrennen will, wenn er keine Knöchel hat. Das ist ein bisschen schwierig.
Wollen Gut. wir ihm einen Rollator zur Verfügung stellen?
Ja, vielleicht ist das was. Vielleicht hilft ihm das. Oder ein Rollstuhl oder so. Den muss dann halt einer anschieben. Aber es gibt ja auch diese elektrisierten. Sind die Amis sehr bekannt für.
Ja.
Gut. Und dann kommen wir zu den Spielen, wo wir wahrscheinlich nicht freiwillig reinschalten würden, wenn wir nicht müssen. Unseren allseits beliebten Nap Games. Bei den Nap Games fangen wir an bei den New York Jets. Überraschenderweise 1-3. Letzte Woche, wie wir gesagt haben, gewonnen gegen die Tennessee Titans. Ich glaube, Tennessee weiß immer noch nicht, wie das passiert ist. Zu Gast bei den ebenfalls 1-3 und auch sehr schlecht aussehenden Atlanta Falcons. Beide Teams sollten meiner Meinung nach durch Alabama und Georgia ersetzt werden oder so. Also es ist wirklich... Also, dass man so ein Spiel überhaupt, dass das überhaupt im Fernsehen läuft, ist ja schon
erlaubt.
Ja, dass das erlaubt ist, das ist eine Verschwendung von Sendezeit. Atlanta ist letzte Woche in guter alter Atlanta Falcons Manier gegen Washington komplett kollabiert. Die Jets haben in Overtime gegen die Tennessee Titans gewonnen. Das kann man durchaus als Upset bezeichnen. Und aus dem Grund habe ich tatsächlich auch die Jets genommen, weil ich einfach denke, dass die das Unentschieden zu unrealistisch ist, um darauf zu tippen. Und die Jets jetzt irgendwie so ein bisschen den Schwung mitnehmen aus diesem einen Spiel gegen halt auch wirklich schlechte Falcons. Also ich sehe einfach bei den Falcons nichts, was einem Angst machen sollte. Also,
Zach Wilson hat das auch gut gemacht für einen Rookie Quarterback, ne? Dieses Spiel. Ja. Gegen letzte Woche gegen Tennessee.
Und ja.
Das fand ich, also ich habe da schon, ich habe also für die Jets in dem Sinne, auch mit dem Robert Saleh, dem neuen Head Coach, der so, wenn die Amerikaner benutzen das Wort ja gerne, sehr humble ist. Gab es irgendwie so einen Bericht von seinem ersten Practice als Head Coach bei den, kam er von 49ers.
Ja.
Gesagt hat, er hat sich dann quasi nach dem Team-Huddle so seinen üblichen Platz gesucht, so hinterm Team, um dem Headcoach zu lauschen. Und dann ist ihm eingefallen, ach, das bin ja ich.
Ja,
die Story habe ich auch gelesen. Jetzt muss ich da vorne sein. Also ich glaube, dass die Jets, wo ich auch mal ehrlich, eigentlich ist Grün überhaupt nicht meine Farbe. Und die Jets fand ich immer sehr hässlich. Aber das giftige Grün vom Helm, ne, mit dem Metallic, das finde ich ganz nett. Das sieht ganz nett aus. Jetzt einfach von dem Optischen weg. Zach Wilson hat das wirklich gut gemacht, gerade für einen Rookie-Quarterback. Und Atlanta ist im Moment so grottig. Auch Matt Ryan hätte aufhören sollen schon.
Ich vermute es, ja.
Es gibt halt immer wieder Spieler, die verpassen halt leider den Zeitpunkt, wo sie halt abspringen sollten. Jets.
Gut, Jets für uns beide. Und dann kommen wir jetzt zu einem Spiel. Auch das sollte eigentlich nicht Sendezeit fressen. Die Detroit Kitty Cats, und ich weigere mich, dieses Team anders zu nennen, bis es einmal ein Spiel gewonnen hat, denn es ist eine Beleidigung für den König der Savanne. Die Detroit Kitty Cats gegen die Minnesota Vikings, auch die Vikings nicht sonderlich Viking-mäßig unterwegs dieses Jahr, 1-3. Letzte Woche knapp gegen die Browns verloren. Das kann man vielleicht noch auf der Haben-Seite verbuchen bei Minnesota. Detroit ist ein Team im Rebuild, kann man einfach nicht anders sagen. Ich meine, der Coach hat nicht ohne Grund einen 10-Jahres-Vertrag bekommen. Mhm. Der First-Round-Pick, der Penei Sewell, macht einen wirklich guten Job. Auf linken Tackle hat dieses Jahr noch keinen Sack zugelassen. Das ist schon mal alles schön und gut. Aber ja, wie heißt der gute Quarterback nochmal, den die von den Rams geholt haben?
Jared Goff.
Genau, Jared Goff ist einfach kein Quarterback, der zu Improvisation neigt oder zu gebrauchen ist. Und aus diesem Grund habe ich die Minnesota Vikings in diesem Spiel.
Ja, ich sehe kein, auch keinen Weg, wie die Lions dieses Spiel gewinnen können.
Ja. No chance for the Kitty Cats. Okay, die New England Patriots 1-3, das ehemals Evil Empire, zu Gast bei den Houston Texans, ebenfalls 1-3. Du magst die Patriots ja besonders gerne, deswegen darfst du mir sagen, warum in diesem Spiel was wie ausgeht.
Ja, also von persönlichen Differenzen jetzt mal abgesehen, versuche ich natürlich hier in so einem Podcast das schon sag ich mal, Kompetenz irgendwie zu machen, zu tippen. Ich würde auch gegen mein Team tippen, wenn ich der Überzeugung wäre. Also vor 3 Jahren hätte ich wahrscheinlich sehr viel öfter gegen die Bills getippt, als jetzt sozusagen.
Ja, verstehe ich. Man will ja auch seine Picks richtig haben.
Ja. Und tja, die Patriots haben überraschend knapp verloren, finde ich, gegen Tampa Bay.
Ja, absolut. Und auch richtig ärgerlich, ne? Das letzte Field Goal, das da gegen den Goalpost knallt, sehr ärgerlich.
Ja, also das war, ärgerlich. Hätten die es gewonnen, wäre das, also, wär das ein Upset-Win für mich gewesen. Also ich bin absolut. Da auch deutlich mehr ausgegangen, sozusagen.
Ja, ja, also ich habe mit 5 Brady-Touchdowns plus gerechnet.
Genau. Ja, also von daher, das von daher macht dieser Tipp schwierig, finde ich. Du bist leider auch gerade ein bisschen Fokus verloren. Sagst du mir den Gegner nochmal?
Natürlich, die Houston Texans.
Ja, die Houston Texans. Also Houston muss weiterhin mit Davis Mills spielen auf Quarterback. Tyrod Taylor ist noch nicht fit. Ich meine, das ganze Team hat irgendwie scheiße gespielt. Die Defense hat es ja irgendwie noch ziemlich lange ganz gut gehalten, sage ich mal. Ne?
Ja, ja.
Aber die Offense, da war überhaupt nichts los und ich denke, die Patriots gewinnen das.
Ja, sehe ich auch so. Will bei Houston Tyrod Taylor spielen, hätte ich das vielleicht...
Dann hätte ich es anders getippt,
ja, aber sieht ja genau. Nicht. Genau, tut er nicht. Und Bill Belichick ist irgendwie 80 Millionen zu 2 gegen Rookie Quarterbacks. Dazu kommt, dass...
Ist Bill Belichick ohne Tom Brady überhaupt nicht so gut, ne? Wenn man sich die Zahlen mal anguckt.
Ja, na gut, ich meine, auf der anderen Seite, Belichick ist ja eher ein Defense-Coach, ne? Also die Defense sieht ja immer ganz ordentlich aus.
Aber was macht sein Sohn da? Warum setzt er sein Headset ab?
Vielleicht war da was dran, oder so, war noch Rest Käsesoße oder so. Keine Ahnung, was der da veranstaltet hat. Dazu kommt, dass es ja nicht nur ein Rookie-Quarterback ist mit Davis Mills, sondern auch Davis Mills ein Rookie-Quarterback von der Universität von Stanford ist. Und außer Andrew Luck, der da so ein Jahrhunderttalent war, sind Stanford-Quarterbacks eigentlich hauptsächlich dafür da, um den Ball an den Running Back zu geben. Also jetzt wirklich auch nicht der präziseste Werfer. Und ja, deswegen auch für mich die Patriots. Ich sehe auch da nochmal keinen Weg, wie die Texans das gewinnen sollten. Also wirklich nicht. Nächstes Spiel, die Miami Dolphins 1-3. Zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers 3-1. Die Dolphins haben zwar immer so eine Tendenz, gerade gegen Tom Brady, Spiele zu gewinnen, die sie eigentlich nicht gewinnen sollten.
Aber nicht mit Jacoby Brissett.
Genau, das ist mein Ding. Also auch mit Tua wahrscheinlich nicht, aber mit Jacoby Brissett auf keinen Fall. Ja. Da hilft ja auch keine gute Defense auf Dolphins Seite, die wirklich immer noch gut ist, auch wenn die 1 und 3 das natürlich nicht so aussagen. Aber was hilft dir halt eine gute Defense, wenn deine Offense so überhaupt nicht scoren kann? Und an dem Punkt sind
die Dolphins.
Ja, ne? Also das ist wirklich, da ist nicht viel zu holen. Mehr muss man zu dem Spiel, glaube ich, auch nicht sagen. Nächstes Spiel und auch das.
Doch, vielleicht kann man dazu nur doch noch was sagen.
Ja, gerne, gerne.
Also zu den Dolphins. Ich bin da eigentlich überrascht, weil man hat ja so ein bisschen das gehabt. Die sind so einen Schritt hinter Buffalo im Rebuild, ne?
Ja.
Gerade zum Ende der letzten Saison sah es auch nicht so schlecht aus, aber ich bin halt auch relativ eng mit den Dolphins durch die Bills Mafia Germany halt zugange. Die hat mich jetzt das fünfte Mal im Podcast vor ihrem Spiel. Ich glaube, sie laden mich nicht mehr ein, weil ich bin 5-0. Seitdem die es machen, war ich jedes Mal da und die Dolphins haben immer verloren.
Ja.
Die sind selber auch ziemlich frustriert und entsetzt. Also
ja.
Bei denen gehen die Probleme aber deutlich tiefer. Das geht halt vor allem in die vergangenen Jahre in die Drafts, dass die eigentlich nie, die haben es über Jahre jetzt nicht geschafft, eine vernünftige O-Line zusammenzubauen.
Ja.
Was ne, man ja am Tour auch gesehen hat. Ich meine, 3 Plays, 3 Sacks und davon einmal die gebrochene Rippe, das kann nicht nur am Quarterback liegen. Ne?
Ja, nein, da sind
kein Team, das viel blitzt, sondern die haben halt ihre Defense-Line mit der Rückkehr und dann auch mit der Draft gerade von Gregory Rousseau und AJ Epenesa, der deutlich besser spielt in seinem zweiten Jahr, jetzt einfach geboostet.
Ja.
Ich habe eigentlich die Dolphins, ich habe vor der Saison erwartet, dass der Divisionssieg deutlich zwischen den Bills und den Dolphins ausgetragen wird, wie es im Moment aussieht, hat außer den Bills keiner was damit zu tun.
Ja, naja, also ich habe auch wirklich gedacht, dass die Dolphins Platz 2 in der Division machen und zwar ruhig so mit so 11 und 6 oder ne, vielleicht sogar 12 und 5. Ah ne, Moment, 12 und 6 heißt, ist das ja, ne. Nee, 12 und 5. 12 und 5 stimmt schon. 12 und 5 wäre es gewesen. Ja, aber da ist aktuell so gar nichts zu holen für Miami. Und ich glaube und ich wage auch zu behaupten, auch wenn der Tua zurückkommt, wird das nicht besser. Oder nicht viel besser, sagen wir es mal so.
Ja.
Gut. Die Tennessee Titans 2-2 zu Gast bei den Jacksonville Jaguars 0-4. Aktuell noch mit Head Coach Urban Meyer. Mal gucken, wie lange das noch ist.
Mhm.
Auch da ist ja mein Lieblingsmeme, wo er da mit der blonden Frau sitzt und irgendwie drüber steht, Urban Meyer, wie er versucht, seiner Frau zu erklären, das wäre Trevor Lawrence. Ja, Trevor Lawrence hat auch absolut Probleme anzukommen in der NFL. Auch nicht weiter verwunderlich. Ich meine, sein Team sind die Jacksonville Jaguars. Kein großes Wunder, dass das jetzt keine Clemson-Ergebnisse sind, die man hinstellt. Auf der anderen Seite...
Er hat noch nie verloren vorher, noch nie. Also weder...
Wenig zumindest. Also er hat jetzt schon in der NFL so viel verloren wie in College und Highschool zusammen.
Ja. Also, ich hatte mal gelesen, er hätte noch nie verloren, aber...
Nee, das stimmt nicht ganz. Er hat nie einen Season-Opener verloren. Und hat aber insgesamt im College und Highschool nur 4 Spiele verloren, die er jetzt halt in der NFL schon insgesamt verloren hat. Natürlich finde ich, man erwartet natürlich von so einem Number One Overall Pick schon, dass er dein Team irgendwie auch schnell besser macht.
Ja.
Auf der anderen Seite hat Jacksonville halt letztes Jahr auch schon Haus und Hof verkauft. Ich sehe halt nichts, was er da auch wirklich besser machen soll. Also ich meine, letzte Woche gegen Cincinnati hat man Chancen gehabt zu gewinnen. Aber das waren halt auch zwei Teams, die da eher auf College-Niveau gegeneinander gespielt haben. Da sah er dann ganz gut aus. Gegen richtige NFL-Teams sah er halt wirklich nicht so gut aus. Die Tennessee Titans wiederum sehen, glaube ich, auch nicht so gut aus, wie sie sich das erhofft und erwünscht haben.
Wie letzte Woche.
Ja, aber auch davor. Also
ja, klar.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man sich da mit Julio Jones, der sicherlich immer noch gut Football spielen kann.
Verletzt war auch, ne?
Also genau, letzte Woche auch verletzt war, nichtsdestotrotz vielleicht auch so ein bisschen verzockt hat. Ne? Und vielleicht hätte man das Geld, das man da rein investiert hat, lieber in die Defense rein investiert, weil die war letztes Jahr schon das Problem und es ist halt dieses Jahr auch wieder. Mhm. Gerade wenn du jetzt halt die Situation hast, dass Julio Jones verletzt ist und der zweite Receiver, mir fällt der Name gerade nicht ein, ich meine Smith oder sowas, halt auch noch verletzt ist. Ne? Also du, und dann hast du nur noch Derrick Henry und dann, also die haben immer noch erstaunlich viele Punkte dafür gemacht, aber es waren halt auch nur die Jets letzte Woche, das muss man halt auch wieder sagen. Und ja, also die Frage ist halt, ne, und auch in den ersten Spielen, man hat sehr viel auf Pass gesetzt, was häufig nicht gut gegangen ist und vielleicht ist auch Ryan Tannehill einfach nicht so gut, wie man sich das offensichtlich erhofft hat. Ne? Und,
obwohl deutlich besser ist, als er in Miami war.
Ja, absolut, absolut. Und es ist auch nicht alles seine alleinige Schuld. Also ich meine, in Woche 1 gegen Arizona ist er, glaube ich, 5-mal gesackt worden, allein von Chandler Jones. Ja. Ja, da hat ihn auch seine O-Line mal ganz entspannt im Stich gelassen. Mhm. Ja, nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass Jacksonville dieses Spiel auch nicht gewinnen wird, sondern die Tennessee Titans irgendwie einen Weg finden, das Spiel zu gewinnen. Ob das deutlich wird, ob das schön wird, das kann ich noch nicht sagen. Aber ich traue den Jaguars einfach nichts zu. Es tut mir wirklich unglaublich leid.
Ja, ich sehe es ähnlich. Ich meine, gut, ich hätte bei den Jets eigentlich fast dieselben Vorzeichen gesehen.
Ja, absolut.
Nur, dass die halt jetzt nicht, die Headcoach-Position ist da halt ruhiger und besser in dem Sinne besetzt, ne? Deswegen auch Tennessee.
Ja, absolut. Also wie gesagt, diese Urban Meyer-Story, für die, die das nicht mitbekommen haben. Der Headcoach der Jacksonville Jaguars, Urban Meyer, wurde gefilmt, wie er von einer Frau angetanzt wurde, sehr engen, die definitiv nicht seine Frau ist, also seine Ehefrau, und auch nicht Trevor Lawrence. Und das Ganze natürlich auch in einem sehr moralisch aufgeladenen Amerika natürlich sehr hoch gespielt wird, beziehungsweise es ist halt einfach dumm, sich als Prominenter beim halben Fremdgehen erwischen zu lassen. Und angeblich hat er jetzt schon den Lockerroom verloren und angeblich gibt es ja eh schon wieder Gerüchte, dass er zu USC will. Und Meyer ist ja auch dafür bekannt, wenn es eng und knifflig wird, einfach das Handtuch zu werfen.
Den Schwanz einzuziehen, was er da vielleicht nicht gemacht hat.
Ja, in dem Fall nicht, nein. Genau, also mal gucken, wie das weitergeht. Titans für uns beide. Und damit zum letzten Nap-Game. Die New York Giants 1-3, zu Gast bei den Dallas Cowboys 3-1. Die Giants haben es mal vor langer, langer Zeit hingeschafft, als das neue Stadion der Cowboys eingeweiht wurde.
Eli Manning hat es ja an die Wand geschrieben.
Genau, allerdings tatsächlich, das hat er ja später aufgelöst, tatsächlich in Absprache mit den Dallas Cowboys. Also es war tatsächlich gewollt. Aber die Giants haben das erste Spiel damals in AT&T gewonnen und Eli Manning hat das damals auf der Wand verewigt und unterschrieben. Sehr lustige Nummer. Von diesen Zeiten sind die Giants ganz, ganz weit entfernt.
Also sowohl die Giants, auch die Cowboys und die Redskins sind ja die Teams, gegen denen die Bills im Super Bowl verloren haben.
Ja.
Aber ich finde gegen kein anderes Team der gesamten NFL, nicht mal gegen die Patriots, so eine tiefe Antipathie wie gegen die Dallas.
Ja, das verstehe ich.
Das liegt an, ja, ich meine, gut, du bist in der NFC ist eh zu Hause, ne? Aber da muss man das ja auch, da muss man das ja sein. Aber wie sich damals schon benommen haben zu den Zeiten, das alte Stadion, damit der liebe Gott seinem Lieblingsteam beim Football zugucken kann. Und als dann Jimmy Johnson noch auf den Flutie Flakes rumsprang, ehemaliger Bills Quarterback Doug Flutie, und diese Flakes waren zugunsten der Stiftung, die er hatte, für autistische Kinder, ne? Weil sein Sohn autistisch ist. Das hat mir dann, also seitdem hat sich Dallas bei mir nie wieder rehabilitieren können, werden sie auch nie wieder. Die Dallas mögen, denen kann das egal sein, das müssen sie auch nicht bei mir. Leider werden aber die Giants nicht gewinnen, sondern Dallas wird es deutlich.
Sehe ich tatsächlich genauso. Es gibt, auch wenn die Giants, wie gesagt, letzte Woche Gott sei Dank gewonnen haben und damit immerhin in dieser Saison schon mal nicht 0-17 gehen, es gibt relativ wenig Punkte, die für die Giants sprechen, auch wenn es In-Division ist und es vielleicht ein bisschen tougher wird. Dak Prescott in den ersten 4 Wochen 10 Touchdowns, 2 Interception, Das ist ganz gut. Die Defense ist zwar weiterhin so ein bisschen wackelig bei Dallas, aber immer noch gut genug für die Giants, gerade weil die Giants O-Line nicht gut aussieht, auch noch einige Verletzte hatte. Der Nick Gates, der arme Kerl, der rechte Guard, der sich da ja vor 2 Wochen das Bein so schlimm gebrochen hat, tatsächlich, der hat jetzt gestern seine 6. OP gehabt mit dem Bein, weil einfach, weil sie es nicht in den Griff bekommen, richtig. Also wirklich nicht gut. Die Dallas Defense ist bei den Third Downs ganz okay. 18 von 48 nur zugelassen. Das ist relativ gut. Und auch wenn Daniel Jones letzte Woche ganz okay aussah, wird gegen Dallas einfach, das wird einfach nicht reichen. Die Dallas Offense ist dafür einfach zu potent.
Ja.
Und selbst wenn die Defense von den Cowboys etwas wackelt, reicht es halt, um die Giants zu besiegen. Gut, das sind alle Spiele, die uns erwarten. Wir haben diese Woche noch keine Bye Week. Das bedeutet, ihr Lieben, das Challenge Game sind die Browns für mich und die Chargers für Coach Lux. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Wochenende läuft. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke, dass du da hier mitgemacht hast. Und wir bleiben wie üblich in Kontakt. Klar. Und dann schauen wir mal, wer diese Woche das Challenge Game gewinnt. Das war Center Talks für diese Woche, ihr Lieben. Bleibt gesund und wenn ihr Bock habt, hier mal dabei zu sein, schreibt mir eine Nachricht per WhatsApp, per Nachricht, bei Facebook, wie auch immer, und dann inkludieren wir euch hier. Wir sind ja eine inklusive Sendung. Das war's. Schönen Abend noch und bis die Tage. Ciao.
Tschüss.